Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Donnerstag, den 20. März. Die nächsten Wahlversprechen der Union werden gebrochen. Jetzt betrifft es das Heizungsgesetz. Nachdem man erst bei der Schuldenbremse, beim Selbstbestimmungsgesetz und dem Bürgergeld eingeknickt ist, folgt jetzt der nächste Schock für den Wähler. Sogar die SPD startete noch während ihrer Zeit in der Ampelregierung eine Kampagne gegen das Heizungsgesetz, aber es wird bleiben, es wird das Vermächtnis von Robert Habeck. Der Kerninhalt des Gesetzes: neu eingebaute Heizungen müssen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, um den Gebäudesektor in Richtung Klimaneutralität zu steuern. Mit dem Gesetz sollte der Abschied von Gas- und Ölheizung eingeläutert werden. Wörtlich sagte die Union im Wahlkampf: wir schaffen das Heizungsgesetz der Ampel ab. Mit dem bürokratischen Reinregieren in den Heizungskeller muss Schluss sein. Wir fordern technologieoffene, emissionsarme Wärmelösungen, hieß es im Wahlprogramm von CDU und CSU. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn unterstrich das im November im FAZ-Podcast. Seine Partei wolle das Heizungsgesetz im Falle einer neuen Koalition kippen. Es sei Unsinn und man müsse es zurücknehmen, denn es kann ja keine Planungssicherheit für Unsinn geben. Gleiches Recht für jede Art von Ökowärme forderte damals die Union. Der Grund, weshalb es keine vollständige Rücknahme des Gesetzes, sondern höchstens eine Reform geben wird, ist die EU. Genauer gesagt die EU-Gebäuderichtlinie 2024, die verpflichtet, die EU-Mitgliedstaaten ihre Gebäudestandards bis 2030 zu verschärfen, um den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor deutlich zu senken. Wichtig zu betonen, es handelt sich um eine Richtlinie, kein Gesetz, denn die EU kann keine Gesetze erlassen, sondern lediglich Richtlinien und Verordnungen. Deutschland könnte sich auch weigern, eine solche Richtlinie umzusetzen. Damit würde man dann Strafzahlungen an die EU riskieren, aber auch dieses Problem könnte angegangen werden. Schließlich zahlte Deutschland mit Abstand das meiste Geld in den EU-Haushalt ein, ein Netto von mehr als 17 Milliarden Euro. Weit abgeschlagen folgt dahinter als zweitgrößter Netto-Steuerzahler in den EU-Haushalt Frankreich mit 9 Milliarden Euro. Polen beispielsweise gehört zu den größten Empfängern aus der EU. Sie gehen mit einem Netto-Plus von über 8 Milliarden Euro nach Hause. Es gibt sicherlich Druckmittel, mit denen Deutschland auch die ein oder andere Richtlinie oder Verordnung aus der EU nicht umsetzen müsste. Aber dafür fehlt in Deutschland der politische Wille. Die SPD setzt die CDU noch vor den Koalitionsverhandlungen weiter unter Druck. Die SPD-Frauen stellen eine Bedingung für die Zustimmung zu einer Koalition mit der Union, und zwar die Anpassung des Schwangerschaftsabbruchparagraphen 218. Dieser sei eine rote Linie in den Verhandlungen. Schon wieder eine neue rote Linie. Erst war es die rote Linie der Jusos bei der Migrationspolitik, jetzt ist es die rote Linie der SPD-Frauen. Was auch immer genau eine Frau sein soll, aber das ist ein anderes Thema. Olaf Scholz verkündete noch zu Corona-Zeiten, es gäbe gar keine roten Linien. In einem offenen Brief an die führenden Genossen schreibt die Bundesvorsitzende der SPD-Frauen Ulrike Häfner, eine Reform der Regelungen nach § 218 StGB, in dem es um den Schwangerschaftsabbruch geht, sei essentiell für einen künftigen Koalitionsvertrag von Union und SPD. Eine Nicht-Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen wäre ein Stillstand, den wir so nicht mehr akzeptieren, so Häfner. Die Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper muss für die SPD eine rote Linie sein. Die SPD-Frauen knüpfen ihre Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union an entsprechende Reformen. Einem Koalitionsvertrag ohne eine Einigung über die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen können wir nicht zustimmen, so Häfner weiter. In einer Pressemitteilung drängte auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Frauen, Christine Faltinek, auf eine Reform des Paragraphen 218. Ein Gesetz von 1871 ist völlig aus der Zeit gefallen, so Christine Faltinek. Wie auch zuletzt üblich, will die SPD nach Abschluss der Verhandlungen ihre Mitglieder über die Annahme des Koalitionsvertrags entscheiden lassen. Grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland rechtswidrig. In den ersten 3 Monaten sind sie allerdings straffrei. Bedingungen sind lediglich eine Beratung und eine Frist von mindestens 3 Tagen vor dem eigentlichen Eingriff. Diese Frist soll sicherstellen, dass keine überstürzte Entscheidung getroffen wird. Die Ampel wollte das Gesetz reformieren, daraus wurde letztlich aber nichts. Hubert Aiwanger hat sich gegenüber Welt noch einmal explizit dazu geäußert, weshalb die Freien Wähler sich nicht weiter gegen das Schuldenpaket und die damit verbundenen Änderungen im Grundgesetz gewehrt haben.
Wir uns Freie Wähler, wir haben uns bei dieser Frage von Anfang an klar positioniert, dass wir in diesem Schuldenpaket viele Mängel sehen und so auch nicht zustimmen wollten. Trotzdem, wir haben aus der kommunalen Ebene sehr viele Signale, dass Bürgermeister und Landräte zu uns sagen, wir brauchen dringend das Geld für unsere Straßen, für unsere Schulen, für unsere Krankenhäuser. Auf der anderen Seite sind natürlich weiterhin Strickfehler im System, aber am Ende war es für uns deswegen alternativlos auch einzuschwenken, weil die CSU auch ohne uns diese Mehrheit bekommen hätte. Wir wären am Freitag nicht mehr Teil der bayerischen Staatsregierung. Die CSU hätte es alleine durchstimmen können und hätte es auch getan. Und am Ende hätte in Bayern die SPD regiert statt den Freien Wählern und wir hätten am Ende nichts erreicht, außer aus der Regierung geflogen zu sein. Wir hätten es schlichtweg nicht stoppen können, selbst wenn wir gewollt hätten.
Er wehrt sich weiter gegen den Vorwurf, er und seine Partei hätten aus reinem Machtkalkül gehandelt. Vielmehr habe man sich dafür eingesetzt, dass keine zusätzlichen finanziellen Belastungen auf die Kommunen zukommen. Dies solle auch in der bevorstehenden Bundesratsentscheidung unterstrichen werden. Unsere große Prämisse war, dass die Kommunen nicht hinten runterfallen, so Aiwanger. Auf die Frage, wie sich Ministerpräsident Markus Söder nun für versprochene Reformen einsetzen werde, betonte Aiwanger, dass die Freien Wähler weiterhin Druck ausüben wollen, besonders beim Bürgergeld und der Migrationspolitik müsse gespart werden. Zitat: Wir werden nicht müde, diese Themen täglich anzusprechen, erklärte er weiter. Diese Themen anzusprechen ist eine Sache, die Themen dann aber auch tatsächlich umzusetzen und in den entscheidenden Momenten nicht umzufallen, ist wiederum eine andere. Sowohl während Corona als auch jetzt haben die Freien Wähler historisch versagt und bewiesen, dass sie nicht standhaft bleiben können. Die Linksextremistin Lina E. muss nun ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat am Mittwoch über die Verurteilung der Linksextremistin Lina E. entschieden. Die Strafe von mehr als 5 Jahren Haft gegen das Mitglied der berüchtigten Hammerbande wurde damit bestätigt. Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina E. bereits im Mai 2023 wegen mehrerer Angriffe auf tatsächliche und vermeintliche Anhänger der rechten Szene zwischen 2018 und 2020 in Sachsen und Thüringen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Lina E. war unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der sogenannten Hammerbande, schuldig gesprochen worden. Das Oberlandesgericht verhängte die Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten. Das Urteil löste große Proteste in der linksradikalen Szene aus, aber auch neu gewählte Bundestagsabgeordnete wie der ehemalige Grünen-Jugendsprecher Timon Sienus machen sich regelmäßig stark für Lina E. und betonen, dass es sich bei ihr nicht um eine Kriminelle handelt. Die Verteidigung der 30-Jährigen sowie die Bundesanwaltschaft, die sogar 8 Jahre Haft forderte, hatten Revision eingelegt. Unterschiedliche Teile des mehr als 400 Seiten langen Urteils wollten sie aufheben lassen. Der BGH verwarf jedoch die Revision in vollem Umfang. Der Gerichtshof prüfte das Urteil ausschließlich auf Rechtsfehler. Es wurden keine Zeugen gehört oder neue Beweise erhoben. Das gibt es lediglich im Berufungsverfahren. Rechtsfehler habe es keine gegeben, sagte der Vorsitzende Richter. In der Urteilsverkündung betonte er, das Mittel der politischen Auseinandersetzung ist das Wort, nicht die Gewalt. Das Zusammenschlagen oder Zusammentreten von Menschen könne nicht durch politische, weltanschauliche oder religiöse Motivation gerechtfertigt oder entschuldigt werden. Lina E. hatte sich dem Urteil zufolge spätestens 2018 der Hammerbande angeschlossen, war an 3 Überfällen auf Mitglieder der rechtsradikalen Szene beteiligt. Ein weiterer Mann wurde irrtümlicherweise attackiert, die Opfer wurden teils schwerst verletzt. Einem angehenden Fahrlehrer beispielsweise zertrümmerte die Bande gezielt seine Sprunggelenke. Damit wollten sie sichergehen, dass dieser seinen angestrebten Beruf niemals ausüben kann. Noch zur Erinnerung, Lina E. kam aufgrund einer Rheumaerkrankung vorläufig aus der Untersuchungshaft frei. Zudem bescheinigte ihr Richter Schlüter Staats einen Heldenstatus, den sie während des Prozesses erlangt habe und der für sie eine schwere Bürde sei. Das Urteil ist nun rechtskräftig, sie muss ihre Haftstrafe antreten. Wie lange diese dann noch genau verbüßt werden muss, das wird nun ausgerechnet. In Darmstadt steht aktuell ein somalischer Flüchtling vor Gericht. Der Tatvorwurf? Sexueller Missbrauch von Kindern. Am 5. Oktober 2024 gegen 23 Uhr. Im Haus der Familie in Ginsheim-Gustavsburg war eine Hochzeitsparty. Die Schwester von Mutter Elke H. feierte mit rund 30 Gästen. Die Haustür war nicht verschlossen. Das nutzte der Angeklagte aus, der 3 Wodka Red Bull plus einen Joint Intus hatte und angeblich zu einem Freund unterwegs war. Staatsanwalt Dominik van Gemba ist überzeugt, der Somalier schlich unbemerkt ins Zimmer von Ben im ersten Stock. Er soll sich entblößt haben, wollte dem Jungen die Schlafanzughose ausziehen. Der 9-Jährige erwachte, lief zur Mutter, dann ging er nebenan ins Zimmer, in dem die Zwillingsschwester schlief und stieg in ihr Bett. Als Ben verstört zu ihr kam, dachte die Mutter zuerst, er habe geträumt und brachte ihn zurück ins Bett. Plötzlich tauchte Marie auf, sie war ausgezogen bis auf die Unterhose. Ich ging mit ihr ins Bad, in dem Moment rief Ben, Hilfe, Hilfe, hier ist jemand, berichtet die Ärztin Elke H. Der Einbrecher hatte sich in der Zwischenzeit nochmals ins Zimmer des Jungen geschlichen. Unter den Hochzeitsgästen war eine Bundespolizistin, sie hielt den Täter fest, bis die Polizeistreife kam. Mahamad A., der 2017 nach Deutschland kam und zeitweise als Staplerfahrer arbeitete, soll gesagt haben, ich habe nichts getan. Das Seltsame, er hatte 2 Stofftiere dabei, als er ins Haus eindrang, angeblich wollte er die seinem Stiefsohn mitbringen. Der Somalier legte jetzt über seinen Anwalt ein Geständnis ab, sagt aber nichts zu den Missbrauchstaten. Er behauptete auch, er habe an die Taten selbst keine Erinnerung. Deshalb müssen seine Opfer nun vor Gericht aussagen, der Prozess wird fortgesetzt. In Berlin wurde gestern Abend um 20 Uhr die A100 Ringbahnbrücke komplett gesperrt. Die Vollsperrung wird auch nicht wieder aufgehoben, die Brücke muss sehr wahrscheinlich komplett abgerissen werden. Experten untersuchten die Brücke tagelang, sie sehen keine Möglichkeiten für eine Sanierung. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann der S-Bahn-Verkehr zumindest vorerst weiter in Betrieb bleiben. Auch die Autobahn GmbH des Bundes bestätigte die Vollsperrung aus Sicherheitsgründen. Umfassende statische Untersuchungen und Begutachtungen von Sachverständigen haben heute ergeben, dass die Ringbahnbrücke nicht mehr befahrbar ist, heißt es in einer Erklärung. Die ingenieurstechnischen Untersuchungen zeigen, dass die Ringbahnbrücke sofort aus dem Verkehr genommen werden muss, so Ronald Normann, Niederlassungsleiter Nordost der Autobahn GmbH des Bundes. Verkehrssenatorin Ute Bonde, 58 von der CDU, versicherte, die Autobahn GmbH des Bundes und Verkehrsfachleute ihrer Verwaltung arbeiteten mit Hochdruck an möglichen Umfahrungsvarianten. Die Lage der betroffenen Strecke mache aber nur wenige direkte Umfahrungen möglich. Ohne Frage werde es in diesem Abschnitt der A100 immer wieder zu Stau kommen. Bonde empfiehlt daher eine sehr weitreichende Umfahrung und wenn möglich den Umstieg auf S- und Regionalbahn. Schweden schiebt wieder nach Syrien ab. Es ist damit das erste europäische Land, das Abschiebungen seit dem Sturz von Assad wieder zulässt. Aber auch hier soll einzeln und von Fall zu Fall entschieden werden. Alawiten und Christen, die zuletzt massenhaft verfolgt und ermordet wurden, sind damit erst einmal ausgenommen und eben nicht zwangsläufig davon betroffen. Zudem stellte Schweden auch die Möglichkeit von Asylgesuchen syrischer Migranten ein. Genehmigungen für den Aufenthalt für syrische Asylanträge sollen demnach bis zum 10. Juni ausgesetzt werden. Bereits in der Vergangenheit gelang es Schweden, die Zahl der Asylanträge mit verschärften Migrationsregeln stark zu senken. Unter anderem sorgte die schwedische rot-grüne Regierung mit Hilfe der konservativen Schwedendemokraten im Jahr 2016 für eine massive Verschärfung des Asylrechts. Schweden sorgte damals unter anderem für die Befristung von Aufenthaltsgenehmigungen und Begrenzung des Familiennachzugs. So wie viele andere Länder bietet auch Schweden eine freiwillige Rückkehr unter der Zahlung einer Prämie an. Demnach zahlt der Staat Migranten, die bereit sind, Schweden zu verlassen, für ihre Ausreise eine einmalige Zahlung von 10.000 schwedischen Kronen, etwa 865 Euro pro Erwachsenem und 5.000 Kronen pro Kind zusätzlich zu den Reisekosten. Das waren die Meldungen am Donnerstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, dann solltet ihr mir hier folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.